Ja, herzlich willkommen. Ach ja, vielleicht machen wir das Tafellicht noch weg. Genau. Ja, wir stecken mitten im Thema Licht, Farbe und Bilder. Und wir haben ja schon eine ganze Menge Themen zu dem Thema uns angeschaut. Und heute geht es um ein spezielles Thema, was, sagen wir, ein bisschen komplizierter ist als die anderen, die wir bis jetzt hatten. Und vielleicht auch so eins der richtigen Kernthemen der Vorlesung ist, so ähnlich wie das Verständnis von verlustbehafteter Audiokompression eben ein Stückchen komplexer war und viele verschiedene Dinge zusammengebracht hat, so ist es bei den Bildern eben auch. Also ganz grob gesagt, verlustbehaftete Kompression bei Bildern, JPEG ist das, wird das Kernthema sein, wie das geht. Ja, Literatur habe ich da angegeben, also insbesondere dieses Buch hier. Da ist natürlich nicht nur das JPEG erklärt, aber auch das JPEG ganz vernünftig. Ja, warum man verlustbehaftet komprimiert, ist in erster Näherung relativ klar. Man will halt überhaupt komprimieren, weil Bilder groß sind. Also wenn Sie jetzt bloß 4 Millionen Pixel haben und Sie brauchen ja das in irgendeinem Weihnachtsprospekt jetzt gerade schauen, das ist also eine ziemlich, für eine Kamera eigentlich nur eine ganz kleine Zahl. Handykameras kommen schon bald in die Größenordnung. Dann sind Sie eben gleich bei zig Megabyte. Das heißt, wir wollen zunächst mal, dass die Bilder ein bisschen kleiner werden. Gerade bei Bildern ist es auch extrem wichtig. Kennen Sie selber, wenn man ganz viele Fotos macht, Fotoserien macht und so weiter, und die Fotos dann auswählen will, übertragen will, da ist jeweils natürlich eine große Menge an Daten zu übertragen, wenn das Bild wirklich so groß ist. Und nicht bloß die absolute Größe der Festplatte ist das Problem, sondern eben auch die vielen, vielen kleinen Aktionen, die man mit den Bildern eben immer macht, wenn man die zum Beispiel sortiert. Ja, und jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle, wie wir bei Audio auch waren. Wenn die Kompression, die verlustfreie Kompression nicht ausreicht, dann können wir versuchen, auf die Sinnesorgane des Menschen zu schauen. Und wir haben schon eine ganze Reihe von Sachen übers Auge gelernt. Eine Sache, die wir zum Beispiel gelernt haben, ist, dass unsere Farbwahrnehmung eigentlich relativ wenig ausgeprägt ist im Vergleich zur Helligkeitswahrnehmung, dass wir Dinge, die wir erkennen, zunächst mal an ihrem Kontrast erkennen, nicht so sehr an ihrer Farbigkeit. Dass es insbesondere Menschen auch gibt, die mit der Farbigkeitsinformation sowieso relativ wenig anfangen können. Das heißt, Dinge, Konturen zu erkennen, Objekte zu erkennen, machen wir vorwiegend über die Helligkeit. Das heißt, wir haben sozusagen in der Helligkeit mehr Informationen stecken, die ist für uns wichtiger als in der Farbigkeit. Das ist mal eine Beobachtung. Und das Zweite ist, dass wir bei Details, die wir sehen, einfach sozusagen weniger von der Feinstruktur beeindruckt sind, als von der Gesamtdarstellung, die da passiert. Also dass zum Beispiel hier ein Farbverlauf ist, dass hier eine Fläche ist, die ein gewisses Muster hat. Aber wie das Muster im letzten Detail ausschaut, wie das Karo im letzten Detail ausschaut, ist zunächst mal für unser Auge gar nicht so furchtbar wichtig, um den Gesamteindruck des Bild hinzubekommen. Das sind also zwei Ansatzpunkte, denen wir weiter nachgehen können. Und auf diesen beiden Punkten basiert die verlustbehaftete Kompression. Wir wollen also Verfahren anschauen, die sehr stark komprimieren, deutlich stärker als es mit jetzt Huffman oder so hinbekommen würden, die aber natürlich das Bild so stark verändern oder in einer Art und Weise verändern, dass wir das Gefühl haben, es ist immer noch das gleiche Bild, obwohl sich viel an Information verändert hat. Wie gesagt, das JPEG wird jetzt das Thema sein. Man sollte vielleicht auch, wenn man jetzt mit JPEG zu tun hat, vorweg noch eine Warnung schicken. JPEG ist nicht das Format zur Archivierung von Bildoriginalen. Den Eindruck kriegt man vielleicht, wenn man Fotokameras in die Hand nimmt, insbesondere aus der Amateurklasse, dann wird irgendwie alles zunächst mal als JPEG abgespeichert, das kann man gar nicht verändern. Insofern ist es bei solchen Kameras halt das Original, das kann man nicht ändern. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, besser abgetastete Bilder in einem anderen, nicht verlustbehafteten Format abzuspeichern, ist das als Originalkopie natürlich immer das Bessere. Also zum Beispiel beim Scannen ist es gut, ein JPEG zu erzeugen, wenn man das irgendwie verschicken will, aber wenn man das Original aufheben will, dann sollte man zum Beispiel TIFF nehmen oder wenigstens PNG, also Verfahren, die nicht wirklich Verluste einbauen beim Komprimieren. Und genauso, wenn Sie hochwertige Kameras anschauen, finden Sie bei denen immer eine Möglichkeit, auch die Rohdaten abzuspeichern. Meistens heißt es auch einfach RAW. und nicht bloß das JPEG. Und das JPEG kann man nachher immer noch daraus erzeugen, wenn man will. Ja, das ist ein ganz einfacher Vergleich, mit dem das jetzt nochmal deutlicher wird, was ich vorher gesagt habe. Die Helligkeitsinformation trägt im Wesentlichen die Information für uns. Das ist jetzt ein Bild, wie man sieht, von Notre Dame in Paris. Und in dem Fall mit Photoshop einfach in die drei Kanäle LAB, also die Helligkeit, die Luma-Information oder Luminanz manchmal genannt, und die beiden Chroma-Signale, nämlich die Rot-Grün-Differenz und die Blau-Gelb-Differenz, aufgetrennt, die dann bei dem CIE-Referenzmodell LA und B heißen. Ja, und Sie sehen hier, das ist einfach ein Schwarz-Weiß-Bild von Notre Dame. Wir können erkennen ganz klar, was das ist, uns fehlt natürlich die Farbe. Während Sie in dem Rot-Grün-Differenzbild schon zwar noch gerade in dem Fall die Konturen erkennen können, Sie können das Objekt erkennen, aber es ist vergleichsweise verwaschen. Und die Blau-Gelb-Differenz ist jetzt in dem speziellen Fall, weil das blauer Himmel ist und Sandstein vor dem blauen Himmel, ist die eben relativ stark. Das ist aber einfach Zufall in dem Bild. Bei anderen Bildern schaut es genauso aus wie in der Rot-Grün-Differenz. Das heißt, zunächst mal die Information, die für uns wichtig ist, ist ganz wesentlich in dieser Helligkeit. Und wenn Sie so Detailstrukturen der Helligkeitsinformation haben und die nicht so genau in der Rot-Grün-Differenz haben, dann werden Sie das Objekt immer noch in der gleichen Art und Weise wahrnehmen. Also ein ganz wichtiger Trick, mit dem man da arbeiten kann. Und den benutzt man auch, um wirklich Speicherplatz zu sparen. Und ganz massiv Speicherplatz zu sparen. Und die Technik, die heißt ganz kompliziert, mit einem Fachbegriff, Chroma Subsampling. Klingt sehr fortgeschritten, ist aber, nachdem wir die Vokabeln jetzt schon so ein bisschen gelernt haben, eigentlich gar nicht so schlimm. Weil wir wissen, Luma und Chroma sind die beiden Bestandteile eines Bilds nach Helligkeit und Farbigkeit. Also Chroma heißt Farbigkeitsinformation. Was Sampling ist, wissen wir. Sampling ist Abtasten. Also wie viele Abtastpunkte auf der Fläche haben wir, sozusagen horizontal und vertikal pro Inch oder Zentimeter gerechnet. Und Subsampling heißt halt Unterabtasten, also weniger Abtasten als vielleicht was anderes. Und das andere, wenn wir hier schon Chroma anschauen, das andere, mit dem wir vergleichen, ist natürlich das Luma. Das heißt, die Chroma-Information wird weniger abgetastet als die Luma-Information. Nochmal ganz praktisch hier gesehen, das ist ein Ausschnitt aus einem Bild von einer Blume. Das kommt auf der nächsten Folie, kommt das gleich nochmal genauer. So eine Rose ist das. Und dort einfach ein ganz kleiner Ausschnitt genommen und von dem nochmal die L-Information und die A-Information, also Luma und die Rot-Grün-Differenz im Vergleich nebeneinander. Und Sie sehen hier auch nochmal ganz deutlich, hier interessieren uns vielleicht die Verläufe der Pixel noch so ein bisschen. Hier ist einfach von Natur aus schon einfach auch weniger Unterschied in der Farbinformation da. In vielen Bildern ist es so, dass die Verläufe eben sich auch als Verläufe von Helligkeiten zunächst mal ausdrücken. Insbesondere die Konturen, die Kontraste eben durch Helligkeit passieren. Während in der Farbinformation für genau den gleichen Bildausschnitt einfach weniger passiert, weniger Unterschiede sind. Das ist ja fast alles irgendwie so eine einheitliche Fläche. Und der Trick ist nun der, während Sie in der Helligkeit mit den normalen Samples arbeiten, spricht nichts dagegen, in der Farbigkeit einfach mit größeren Blöcken sozusagen zu arbeiten und zu sagen, für die Helligkeitsinformation will ich jetzt nicht so eine feine Struktur mit so ganz kleinen, feinen Pixeln haben, sondern ich tue so, als wären die Pixel einfach größer. Als hätte ich die Farbe mit einer schlechteren Auflösung abgetastet. Speichere sozusagen für eine schlechtere Abtastung ab. Ja, damit ich das machen kann, brauche ich natürlich zunächst mal überhaupt das Bild in der Information oder in der Darstellung, wo die Information getrennt ist, Helligkeit und Farbigkeit. Und das haben wir uns ja bei den Farbmodellen angeschaut. Also das LAB ist ein Beispiel dafür. Es gibt aber noch zwei, die auch vorkamen, das YUV und das YIQ, die einfach bekannte Farbmodelle sind, die genau diesen Effekt haben, dass sie die Luma-Information, also das Y in dem Fall, dann von den beiden Chromasignalen Y und V zum Beispiel hier trennen. Und Chroma-Subsampling heißt jetzt eben diese niedrigere Abtastrate für die Farbinformation. Und Sie können sich, wenn Sie jetzt das Beispiel hier anschauen, da haben Sie immer vier Pixel zu einem Pixel zusammengefasst. Das heißt, Sie sparen bei der Rot-Grün-Differenz bei der einen Chroma-Information schon mal ein Viertel, was Sie nur noch, oder Sie sparen drei Viertel, haben nur noch ein Viertel, was Sie abspeichern müssen. Dann haben Sie das B allerdings auch noch, die andere Farbdifferenz, da sparen Sie auch 3/4, bleibt Ihnen das insgesamt doch eine ganz gehörige Ersparnis, über das Sie insgesamt 50% der Daten einsparen können. Also ist das zunächst mal interessant für uns. Und Sie kennen ja diese Begriffe, die wir schon angeschaut haben, Abtastrate, das heißt also pro Längeneinheit, wie viele Pixel haben wir, da ist jetzt dieses Bild von der Rose oder von mehreren Rosen sind es sogar, nochmal sozusagen in das Raster aufgeteilt. Und jetzt müssen wir natürlich einerseits in horizontale und vertikale Abtastraten trennen. Bisher waren die meistens gleich, das wird jetzt nicht mehr so sein, oder nicht mehr in allen Fällen so sein. Das heißt, wir haben eine horizontale Abtastrate zweimal mit H und eine vertikale mit V. Und das bedeutet, wie viele Pixel sind in der Richtung hier entlang der Querachse sozusagen pro Längeneinheit da und V eben wie viel entlang der Achse nach oben. Damit würden die Pixel natürlich dann sozusagen nicht mehr quadratisch, ja, wenn H und V verschieden sind, sondern irgendwelche Rechtecke. Und bei Subsampling bedeutet das, dass wir jetzt diese Abtastraten getrennt anschauen müssen für die drei Kanäle, die wir haben, also für die Helligkeitsinformation und die zwei Farbinformationen. Manchmal hat man eben, wie gesagt, noch eine vierte dabei, den Alpha-Kanal, da muss man das auch machen. So, das schaut jetzt nach ein bisschen Mathematik aus, ist aber keine, das sind eigentlich bloß sozusagen Versuche, das aufzuschreiben, was wir dann konkret tun. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Also wenn wir jetzt uns anschauen, wir haben ein Bild, in dem wir einen 4x4 Block anschauen. Und das soll die Längeneinheit auch sein, die Länge von diesem Block, in dem jetzt gerade diese 4 Pixel der Helligkeitsinformation reingehen. Das wird dann auch bei den weiteren, bei der Standardbezeichnung wird das auch so sein. Also, wir haben also eine Abtastrate, die so ist, dass wir jetzt diesen Block genau, oder diese Länge, die hier angezeichnet ist, genau mit 4 Pixel in der Helligkeit abtasten können. Jetzt haben wir noch zwei weitere Kanäle, Farbkanäle, und können das machen mit, was vorher angedeutet wurde, mit dem Bild schon, dass wir sagen, wir fassen immer 4 Pixel zusammen. Das heißt, statt hier 4x4 haben wir eben 4 Blöcke von jeweils 4 Unterpixeln. Also dieser große Block hier sozusagen entspricht 4 kleinen Pixeln in der Y-Information. Wenn man jetzt das in H und V hinschreiben will, dann ist das einfach, HY ist 4 und VY ist 4. Das heißt, für diese Längeneinheit haben wir horizontal und vertikal V im Y-Kanal. In den beiden Chroma-Kanälen haben wir jetzt einfach Abtastraten nur von 2. Das heißt, auf der gleichen Längeneinheit nur 2 Pixel, dann sind die Pixel natürlich sozusagen gröber. Ist eigentlich ganz einfach. Und da gibt es natürlich Spielarten, wie man das machen kann. Und das ist eigentlich das Einzige, was da ein bisschen vielleicht verwirrend dran ist. Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass die beiden Farbinformationen verschieden abgetastet werden. Also zum Beispiel kann man sich sowas vorstellen. Y-Achse, also Y-Kanal will man nicht verändern. Das heißt, da wollen wir ja nicht unterabtasten. Aber dass man zum Beispiel in der Chroma, in der CR-Chroma-Information, also in der Rot-Grün-Differenz, hier sozusagen horizontal bei 4 bleiben und nur vertikal auf 2 gehen. Das steht da oben auch, HCR gleich 4, VCR gleich 2. Das heißt, wir haben sowas wie rechteckige Pixel. Das ist natürlich noch ein bisschen genauer als das hier herüben. Und man kann das noch ein bisschen verbessern, wenn man sagt, in der anderen Farbinformation machen wir auch rechteckige Pixel und legen die sozusagen quer rüber, wenn die hier in die Höhe gingen. Das heißt, wir haben die horizontale Abtastung von 2 und die vertikale von 4. Was hier eben auch beschrieben ist, CB im horizontal 2 und CB vertikal 4. Damit haben Sie sozusagen eine andere Art der Unterabtastung, die weniger sparsam ist. Das links reduziert natürlich mehr. Aber insgesamt natürlich eine bessere Chance hat, diese Detailinformationen auch in der Farbigkeit noch zu erhalten, weil Sie dort einfach mehr Informationen schlicht erhalten und weil Sie durch die Überlagerung von dem horizontalen und dem vertikalen Subsampling eben auch noch zusätzlich sozusagen eine Chance haben, die Farbigkeit von Einzelpixeln eigentlich wieder zu rekonstruieren. Das heißt, da gibt es die verschiedensten Varianten von der Unterabtastung. Das wird in JPEG in der Regel als erstes gemacht, in der Bildkompression, dass man eben zuerst mal umsteigt auf ein Luma-Chroma-Bildformat, sozusagen Farbmodell, und dann so eine Unterabtastung macht. Es kommt aber an vielen anderen Stellen auch. Also zum Beispiel fast alle Videoaufzeichnungsstandards machen das, ohne dass sie da irgendwas dagegen tun können, schon bei der Aufnahme. Also wenn Sie digitales Video nach dem TV-Standard aufnehmen oder so, da ist immer Chroma-Subsampling mit unter der Hand beteiligt. Und sogar die ganz professionellen Formate, die ganz hochwertigen, machen das zu einem gewissen Grad. Jetzt kommt ein bisschen ein komisches Thema, weil diese verschiedenen Varianten vom Subsampling, die will man immer aufschreiben. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt Formate beschreibt, was ist das jetzt eigentlich für ein Chroma-Subsampling? Und da treffen Sie solche Abkürzungen, insbesondere die hier unten, die Beispiele, die aus drei Ziffern bestehen, mit Doppelpunkten getrennt. Zum Beispiel 422 oder 411 oder 420. Ja, das soll zunächst mal sagen, wie werden denn die einzelnen Kanäle im Subsampling behandelt. Ja, ursprünglich war das mal ganz einfach. Da hatte man halt gesagt, das X ist das horizontale Frequenzverhältnis für Luma. Das Y ist das horizontale, also ist die horizontale Frequenz für Luma relativ zu einer Basis. Das Y ist dann zur gleichen Basis eben der erste Farbkanal und das Z der zweite Farbkanal. Also einfach die drei Abtastraten sozusagen relativ zu einer gemeinsamen Basis hingeschrieben. Und man sagt, wir machen das nur für die horizontalen, weil bei den vertikalen wir in der Regel vielleicht doch das gleiche als beim horizontalen Abtasten machen. So hat man das ursprünglich mal diese Notation erfunden. Jetzt ist es aber in der Praxis eher ein bisschen andersrum, dass man nicht so sehr horizontal und vertikal immer gleich hat, sondern was man eigentlich immer gleich hat, ist, dass man die Information, die man für die beiden Chroma-Kanäle, also für den Rot-Grün und für den Blau-Gelb spendiert, dass die gleich ist. Das heißt, beide Chroma-Kanäle sind immer gleich abgetastet. Das ist, hilft uns sozusagen, dass wir eigentlich die Information in Y und Z zwei so Raten anzugeben, dass die irgendwie redundant ist. Umgekehrt gibt es aber Varianten, die bezüglich der vertikalen Unterabtastung eben sich unterscheiden, weil man auch noch feststellen kann, wird zumindest von manchen Autoren behauptet, dass das Auge in der horizontalen Richtung genauer auflöst als in der vertikalen Richtung, insbesondere was die Farben betrifft. Das heißt, da gibt es noch Unterschiede, dass man das machen will. Also was hat das zur Notation dann für Konsequenzen? Man geht mit diesem X und Y und Z einfach anders um. Das schaut so aus, wie die Notation, die eigentlich logisch wäre, ist aber ein bisschen anders. Also schauen wir uns die Reihe nach an. Das X ist wirklich die Anzahl der Luma-Samples, also die Helligkeitsinformation, und zwar ausgedrückt als ein Vielfaches von der Standard-NTSC-Abtastfrequenz, was in der Praxis eigentlich heißt, dass bei allen Videostandards ist das immer eine 4 und Sie werden da auch eigentlich immer eine 4 treffen. Und für uns reicht eigentlich auch, dass da eine 4 steht, weil das sozusagen die Basis ist, auf der sich die anderen beziehen. Also wenn wir 4 Luma-Samples haben, dann sagen die anderen eben, wie viele Chroma-Samples in der jeweiligen Art dazukommen. So, das Y ist auch einfach. Das Y sagt was über das horizontale Subsampling der Farben. Das heißt, wenn da eine 2 steht beim Y, dann sind es horizontal eben bloß 2 Samples da, wo 4 in Luma waren. Und wenn da eine 1 steht, dann ist es nur ein Sample da, wo 4 Luma waren. Und jetzt haben wir noch das Z. Und wie gesagt, für das Z war die ursprüngliche Bedeutung, den Unterschied der Farben auszudrücken. Das macht aber nicht viel Sinn, wenn wir die Farben immer gleich behandeln. Stattdessen steckt man in das Z Informationen rein, ob wir vertikales Subsampling machen. Und wenn Z gleich Y ist, damit haben wir auch unter der Hand wieder die alte Notation, dass das den beiden Farbkanälen entspricht, dann haben wir kein vertikales Subsampling. Und es gibt diesen Sonderfall, dass Z gleich 0 ist, da haben wir ein vertikales Chroma-Subsampling noch zusätzlich von 2 zu 1. Ja, das ist jetzt vielleicht doch so auf den ersten Blick nicht völlig klar. Probieren wir es mal einfach an einem Beispiel. Also 4 zu 2 zu 2. Zum Beispiel mal. Nehmen wir uns mal einfach einen 4x4 Pixelblock vor und schauen uns an, was da sozusagen in den einzelnen Kanälen passiert. Also das ist das Y. Dort haben wir eben für diese Längeneinheit horizontal und vertikal 4. Ich will also 4 zu 2 zu 2 jetzt gerade beschreiben hier. So, wenn das Y 2 ist, das heißt, wir haben im den beiden Chromasignalen, also Chroma-Rot zunächst mal, also Rot-Grün-Differenz, haben wir nur zwei Pixel. Das heißt, die Pixel sind schon mal doppelt so breit. Und jetzt ist es vertikal eben auch so, dass da steht 2. Das heißt, hier in der Erklärung, kein vertikales Subsampling, das heißt, vertikal ist so wie, ja, kein vertikales Subsampling ist eigentlich verwirrend. Vertikal ist gleich zu dem, da war doch eine Folie danach, oder? Nicht? Jetzt bin ich an der Stelle gerade. Kein vertikales Subsampling würde heißen, dass wir hier so abtasten müssen. Genau. Und bei kein vertikales Subsampling heißt es, muss gleich 4 sein. Geht nicht anders. Und CB müsste natürlich dann genauso sein, weil die beiden Farbkanäle sowieso immer gleich sind. Jetzt können wir schauen, wie viele Pixel wir tatsächlich brauchen. Wir haben hier sozusagen 16 Pixel, hier haben wir 8, die wir verbrauchen. 8, das heißt, wir haben insgesamt sozusagen in der Summe 32 Pixel statt insgesamt eben 3 mal 16 bin 48 zu haben. Und jetzt schauen wir nochmal, ob das aufgeht. 8 zu 12. Ja, das ist nämlich das, was hier in der Bandbreitenformel steht. Wenn Sie die drei Zahlen zusammenzählen, die 8 und durch 12 teilen, dann kriegen Sie immer das Verhältnis, um das Sie gespart haben in dem Format sozusagen, wie viel die Bandbreite gespart hat. 48 waren sozusagen unsere Original, was man bräuchte ohne Subsampling, unsere Originalbandbreite. Und 32 brauchen wir tatsächlich, beziehungsweise relativ zu 12 eben nur 8. Ja, 411 wird jetzt in der gleichen Art und Weise funktionieren, nur dass Sie hier die Pixel noch breiter machen. Das wäre also jetzt 411. Kann ich an der Tafel was machen, was beim Mitschreiben lästig ist. Und was interessant ist, ist, das ist 420. Ja, da haben Sie beim Y natürlich auch wieder 1, 2, 3 Querenteilungen. Haben Sie auch Ihre 16 Pixel. Und jetzt ist die Frage bei dem Chroma-Rot. Ja, Chroma-Rot ist so wie hier, ne, wie bei 422. Und das heißt, Sie haben also auch Pixel, die so breit sind, die jeweils zwei andere Pixel umfassen. Aber Sie haben jetzt in der vertikalen Richtung eben nicht das Gleiche, sondern da steht ja ein Z gleich 0. Das heißt, Sie haben ein vertikales Subsampling auch noch. Das heißt, Sie haben eine Aufteilung hier auch 2 zu 1 zu dem Originalkanal. Das heißt, Sie haben zu dem Luma. Das heißt, Sie haben horizontal und vertikal vergrößerte Pixel. Und das bedeutet, Sie haben genau das, was wir eigentlich am Anfang als einführendes Beispiel gehabt haben. Da habe ich das 42 zu 0 auch dazu geschrieben. Dass das hier stimmt, was da an der Tafel tatsächlich steht, merkt man auch, obwohl ich vorher kurz verwirrt war, merkt man auch an den genauen Aufschrieben hier, was die HY, VY, HCR und VCR betrifft. Also wenn man jetzt zum Beispiel wieder das 411 nimmt, das hier gerade da steht, haben Sie hier natürlich die 4 und die 4. Hier haben Sie 1 und 4 und hier haben Sie auch 1 und 4 auf eine Längeneinheit. Und hier sehen Sie bei 420 44 natürlich oben und hier in beiden Richtungen 2. Naja, eigentlich ist es eine Geschichte, wo man sozusagen mit der Notation am meisten kämpft. Das Prinzip ist ja eigentlich relativ offensichtlich, was da passiert. Und diese Notation 422, 411, 420, die kann ich nicht verändern, die ist halt einfach so. Der Vorteil, warum da gerade jetzt hier diese 0 hinten dran geschrieben wurde, ist zumindest laut dem, was man im Netz findet, und die Informationen sind da immer ein bisschen diffus zu dem Thema, der Vorteil, dass Sie die Bandbreitenformel anwenden können. Sie können nämlich auch bei 420 sozusagen einfach die Summe der Zahlen, die da stehen, nehmen, das ist die 6, durch 12 teilen, dann haben Sie also ein halb, und das ist genau die Bandbreitenersparnis, die Sie haben. Sie haben genau 50% sozusagen sich an Bandbreite eingespart, weil wenn Sie das anschauen, ja, die beiden Farbkanäle hier, die sind ja sozusagen zusammen eben nur so viel wie die Hälfte von dem Luma-Kanal. Okay, also das ist Chroma Subsampling, dass Sie von der Idee her was ganz Einfaches machen, Farbe schlechter abtasten als die Helligkeit. Warum ich das Ganze zunächst mal erkläre, wir werden dann auch nachher noch mal tiefer drin einsteigen müssen, wenn wir es bei JPEG brauchen, ist eben, weil das in JPEG verwendet wird. Und das habe ich schon so oft JPEG gesagt, das muss man vielleicht mal erklären, was JPEG überhaupt heißt, diese Abkürzung. Das heißt nämlich was ganz Komisches. Das heißt Joint Photographics Expert Group. Eigentlich ist es ein Standard, insofern ist es ein bisschen komisch, dass das Ding Group heißt, also gemeinsame Fotoexpertengruppe. Und wieso auch Joint? Also das ist eine Gruppe, die von Spezialisten, von Fachleuten aus verschiedenen Firmen, aus zum Teil auch der Wissenschaft, die nun eine Arbeitsgruppe gebildet haben, die von zwei Standardisierungsorganisationen gemeinsam gebildet wird. Und die zwei Standardisierungsorganisationen, die es da geht, sind die zwei, die traditionell eigentlich die wichtigsten Rollen spielen, wenn es um Medien geht. Das ändert sich so ein bisschen. Es gibt neue Organisationen, die da mit reinfließen, insbesondere im Internetumfeld, aber traditionell waren es zunächst mal die Standardsorganisation, die ISO, das ist die Dachorganisation von solchen Organisationen wie DIN in Deutschland oder die ANSI in den USA. Und die zweite, die ITU, die früher CCITT hieß, das ist die Organisation, die die Telefonstandards sozusagen gemacht hat, die Fernmeldestandards. Telefon, Telegrafie und darauf aufbauend eben die ganzen Nachrichtenübertragungsstandards, die man auch heutzutage durchaus auch übers Internet benutzt. Das war natürlich auch ein Bereich, wo Standardisierung sehr wichtig war. Und die beiden haben ihre Arbeit zusammengelegt, schon seit 1982, und haben gesagt, wir wollen ein bestimmtes Videokompressionsverfahren mit bestimmten Eigenschaften definieren, indem wir nehmen, was aus der Wissenschaft sozusagen bekannt ist. Und die haben verschiedene Verfahren verglichen und dann was ausgewählt, was damals so abstrakt beschrieben wurde als eine adaptive Transformationskodierung basierend auf diskreter Kosinustransformation. Das müssen wir jetzt leider als nächstes verstehen, was das alles ist. Und haben dann einen Standard gemacht, der sowohl von der ISO als auch von der ITUT mit einer jeweiligen Standardnummer veröffentlicht worden ist. Ja, und die Eigenschaften, die haben wollten, ist erstens mal, der soll funktionieren für beliebig große Bilder, auch Seitenverhältnisse beliebig sein, Farbraum, Farbvielfalt frei wählbar, Farben oder Grautöne natürlich, sehr hohe Kompressionsrate und vor allem einstellbar, wie stark will ich komprimieren oder wie gut will ich die Qualität erhalten. Das kennen Sie ja vielleicht von JPEG schon. Es sollte eben vernünftige Komplexität geben, sodass man es auch durch Hardware realisieren kann, was Sie auch erleben mit Kameras, dass die eben in sehr, sehr, sehr kurzen Zeiten JPEG-Formate abspeichern können. Über sequentielle und progressive Dekodierung müssen wir uns nochmal separat unterhalten. Da geht es darum, Bilder zuerst in der schlechten Qualität anzuzeigen, dann Schritt für Schritt besser zu machen, sozusagen, wie wir es bei GIFs so ein bisschen gesehen haben. Ja, und es soll auch verlustfreie Kompression und die sogenannte hierarchische Verfeinerung der Bildqualität geben. Für die letzten beiden, wenn wir gleich sehen, muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen, weil die nicht so häufig benutzt werden. Also gerade vom Ablauf her, was ist das, was da eigentlich passiert? Wir haben also irgendwelche Bilddaten und in irgendeiner Form werden die natürlich auch zunächst mal als rohe, abgetastete Daten vorliegen. Das heißt, Sie haben eine große Matrix von Pixelwerten sozusagen in dem entsprechenden Farbmodell. Sie erzeugen komprimierte Bilddaten, ist relativ klar, und Sie brauchen einen Dekodierer dann hinterher. Und der Codierer, der kriegt bestimmte Tabellen, die er benutzt. Und die Tabellen, die sind zum Beispiel an der Stelle ganz wichtig, wo man eben die Qualität einstellt. Wenn man sagt, ich will stärker komprimieren unter höherem Qualitätsverlust oder Schwäche. Und dann gibt es natürlich den Dekodierer, der das Ganze wieder umdreht. Und auch der braucht wieder diese Tabellen. Also das ist so ganz grob die Idee, wie das funktioniert. Und dieses grüne Ding in der Mitte ist die JPEG-Datei, die Sie immer wieder treffen. Ja, wie gesagt, es sollte ja so eine eierlegende Wollmilchsau werden. Es soll also ganz viele Dinge unterstützen und das macht der Standard auch. Also es gibt eine Variante, die verlustfrei ist, eine, die verlustbehaftet ist. Es geht sequenziell, progressiv oder hierarchisch. Also sequenziell heißt einfach, die Datei wird eben der Reihe nach angezeigt. Progressiv heißt, sie wird zuerst schlecht angezeigt, dann immer besser. Und hierarchisch heißt im Prinzip, beim besser Anzeigen aus einer schlechten Version nutzt man die Information, die schlechte Version vorher hatte, noch besser aus. Das sollte alles definiert werden. Man soll die Abtasttiefe kann man natürlich einstellen. Es gibt verschiedene Bittiefen, die Sie bei JPEG einstellen können. Es gibt auch sozusagen verschiedene Varianten. Wie viele Komponenten Sie benutzen, bis zu 4 ist auf jeden Fall das, was man natürlich braucht. Das ist also auch ein Parameter. Und welche Kompression Sie im verlustfreien Bereich benutzen, ob Sie Huffman oder arithmetische Kodierung benutzen, die können beide eingesetzt werden. Das ist ähnlich wie bei dem MP3, macht man am Schluss noch so eine verlustfreie Kompression. Und da gibt es auch die zwei Varianten und das ist auch wieder ein JPEG-Modus sozusagen. Und nachdem das jetzt ganz furchtbar viele Kombinationen von allen diesen Parametern wären, wie das JPEG ausschauen könnte, hat man ein paar Basis oder ein paar Basis kommt jetzt gleich, also ein paar Modi sozusagen definiert, die dann Process heißen. Also ein Basismodus, der sogenannte Baseline Process, das ist das, was Sie eigentlich normal immer treffen und was eigentlich mit JPEG heutzutage identifiziert wird. Das ist nicht verlustfrei, sondern verlustbehaftet, arbeitet mit 8-Bit Tiefe, in der Regel sequenziell und benutzt den Huffman-Algorithmus für die verlustfreie Kompression, die am Schluss noch gemacht wird. Und es gibt einen erweiterten Modus, den man teilweise auch noch trifft, der bis 12-Bit Tiefe geht, als der progressive Anzeige beherrscht, also schlechtes Bild dann besseres, der die arithmetische Kodierung mit unterstützt auch und mehr Tabellen ermöglicht und damit eine bessere Einstellung sozusagen der Kompression. Und dann gibt es noch einen verlustfreien Modus, der noch tiefer geht von der Bittiefe her und eben diese berühmte DCT, über die wir uns noch genau unterhalten müssen, eben gar nicht benutzt. Den hierarchischen Modus wird nämlich schon ein bisschen was gesagt. Wichtig ist, die Sachen einzuordnen. In der Praxis treffen Sie fast nur den Baseline-Modus und Sie treffen ganz selten manchmal noch den progressiven Modus oder auch, was schon noch häufiger vorkommt, dass die Tabellen angepasst werden. Was ansonsten hier an Einträgen da ist, wird einfach nicht mehr verwendet. Das heißt, alle diese Geschichten, verlustfreier Modus, hierarchischer Modus, die sind im Standard definiert. Es kann auch sein, dass die irgendwann mal wieder an Bedeutung gewinnen werden, aber momentan ist es einfach so, dass die kaum jemand in der Praxis benutzt. Das heißt, wenn Sie JPEG sehen, können Sie eigentlich von dem grünen Bereich an Features mit dem gelben mit dazu ausgehen. Das wird wahrscheinlich der Funktionsumfang von JPEG sein. Und es ist viel weniger, als der Standard eigentlich festgelegt hat. Das trifft man sehr häufig bei diesen Standards, dass da sehr viel umfangreicher noch definiert wurde, als was dann tatsächlich sich im Markt sozusagen durchsetzt. Ja, deswegen bleiben wir jetzt bei dieser Variante und sagen auch JPEG dazu, obwohl es, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt des JPEG ist. Und wenn man die Variante weiter anschaut, dann möchte man natürlich jetzt sehen, was passiert zwischen Quelldaten und komprimierten Bilddaten. Und an der Stelle passieren ja verschiedene Schritte, wie wir es von MP3 auch kennen. Also eine Bildaufbereitung, dann eine diskrete Cosinus-Transformation, die ist uns auch bei der Audiokompression schon mal begegnet. Da hieß die MDCT und da habe ich nicht ganz so viel dazu gesagt. Heute werde ich ein bisschen mehr noch sagen. Dann eine Quantisierung, so einen Schritt hat man eigentlich in der Audiokompression auch, wo man wirklich Informationen wegwirft, abhängig davon, was das menschliche Auge in dem Fall eben wahrnehmen kann. Und hinterher die Huffman-Kodierung, auch das ist ganz analog eigentlich, was man bei der Audiokompression hat. Es ist ganz interessant eigentlich, wenn man in die Details von so einem Kompressor reinschaut, dann unterscheiden sich die Medien Audio und Video dann vom Ablauf her gar nicht so furchtbar sehr. Ja, Jetzt müssen wir da natürlich ein bisschen in die einzelnen Schritte reinschauen. Also ich fange jetzt mal an bei der Bildaufbereitung. Und für irgendwas muss es ja gut sein, dass wir uns vorher so rumgeschlagen haben mit dem Chroma-Subsampling. Das spielt hier natürlich wieder eine Rolle. Was man auf jeden Fall zuerst mal braucht, ist, um irgendwie mit dem Bild weiterarbeiten zu können, mit diesem Transformationsverfahren, man muss es aufteilen in kleinere Einheiten. Und zwar werden das Data Units von 8x8 Pixeln. Das ist einerseits sehr gut fürs weitere Rechnen, andererseits einer der gravierendsten Nachteile von dem JPEG-Verfahren, weil dadurch, dass Sie eben ganz am Anfang das Bild in so kleine Blöcke einteilen, potenziell einfach die Gefahr besteht, dass die Ränder von diesen Blöcken als Störfaktor sozusagen dann in dem komprimierten Bild auch zu erkennen sind. Und tatsächlich ist es genau das, was Sie sehen, wenn Sie ein überkomprimiertes JPEG-Bild sehen, sind genau diese 8x8 Pixel-Blöcke. Es ist natürlich blöd, wenn das Bild irgendwie nicht durch 8 teilbare Pixelzahlen hat. Da gibt es verschiedene Tricks. Was man normalerweise macht, ist am Rand aufzufüllen. Das heißt, Sie haben also ein Pixel, wo sozusagen, wenn Sie 8x8, ein Bild, wenn Sie mit der Pixelbreite, wenn Sie nach 8x8 aufhören, sagen wir, Sie hier irgendwo ankommen und dann sind noch 2 Pixelreihen übrig, die jetzt einfach sozusagen der Rest sind bei der Division durch 8 und die macht man dann einfach identisch zu den benachbarten Pixeln und füllt das auf. Damit wird das Bild eigentlich verfremdet natürlich, weil es sozusagen am Rand so ein bisschen gedehnt wird. Aber nachdem wir eben so eine hohe Pixeldichte haben, ist das so ein schmaler Streifen, dass man den optisch überhaupt nicht wahrnimmt. Aber es ist schon eine Stelle, an der man so ein bisschen verfälscht natürlich. Dann ist es so, dass das Bild ja aus Komponenten besteht. Das ist ja ein Farbbild in der Regel. Also ein Graustufenbild besteht nur aus einer Komponente. Ein Farbbild in der Regel aus 3 Komponenten. Farbbild mit Alpha-Kanal aus 4 Komponenten. JPEG ist von vornherein darauf angelegt, dass es bis zu 255 Komponenten sein könnten, was natürlich nur in Spezialanwendungen, sagen wir mit irgendwelchen Spezialkameras zum Beispiel, Röntgenkameras oder so möglich ist. Verbreitet gibt es eben die 3 oder maximal die 4. Tja, jetzt kann man, wenn man die Daten ablegt für diese Komponenten, natürlich schon wieder ins Nachdenken kommen. Ich kann natürlich zuerst mal alle Daten aus der Helligkeit ablegen, wenn ich jetzt mal von so einem Modell ausgehe mit Helligkeit und Farbigkeit, dann alle Daten zur Rot-Grün-Differenz, dann alle Farben, alle Daten zur Gelb-Blau-Differenz. Das wäre eine sogenannte nicht verzahnte Reihenfolge, wo Sie wirklich die 3 Sachen hintereinander ablegen. Das ist erlaubt, hat aber potenziell bei großen Bildern die Gefahr, dass Sie dann beim Anzeigen entweder sehr lange brauchen, bis Sie das ganze Bild anzeigen können, oder dass Sie eben zuerst mal eine Graustufenversion des Bildes anzeigen und dann die Farbigkeit dazukommt. Gerade wenn man ein Bild übers Netz überträgt, oder passiert ja eigentlich auch lokal, dass es über irgendwelche Datennetze übertragen wird, ist es sehr häufig so, dass einen eigentlich interessiert, für ein Teilstück jetzt mal für eine Zeile von dem Bild schon die gesamte Information zu haben und die schon anzuzeigen. Drum ist es üblicher, eigentlich das verzahnt abzulegen. Das heißt, ich nehme mir ein Stück aus dem Y, ein Stück aus dem Rot und ein Stück aus der Blauinformation. Und das beschreibt einen Ausschnitt aus dem Bild. Also zum Beispiel gerade diese, hier sehen Sie ja 4x4 Pixel und dann jeweils eben 2x2 dazu. Und dann habe ich sozusagen alle 3 Komponenten für einen kleinen Ausschnitt. Dann nehme ich den nächsten Ausschnitt, wieder alle 3 Komponenten, das heißt, die sind untereinander verzahnt. Ja, was das heißt, ich muss mir natürlich überlegen, wie groß eigentlich diese Ausschnitte sind, die ich da anzeigen muss. Und das haben wir jetzt an dem Beispiel hier schon gesehen. Das geht natürlich nur dann gut, wenn wir uns auch Gedanken über das Chroma-Subsampling machen. Das heißt, wenn wir hier einen 4x4 Block haben, dann haben wir da unten ja bloß einen 2x2 Block. Und dementsprechend ist es auch so, dass Sie sozusagen die Komponenten separat anschauen und eigentlich die Komponente nehmen müssen, die die schlechteste Auflösung hat und schauen, dass Sie in deren 8x8 Block hinbekommen. Und da muss möglicherweise die Komponente, die eben besser aufgelöst ist, in der Regel das Luma natürlich, muss ein größerer Ausschnitt aus dem Bild sein, damit Sie sozusagen auf allen Ebenen einen 8x8 Block haben. Also schauen Sie sich mal sowas an, wie wir es hier hatten. Ich will letztlich ja bei dem Subsampling immer auf 8x8 Blöcke raus. Das heißt, ideal ist es hier, also wenn ich eine kleine Einheit fällt, ist das, was jetzt hier rot markiert ist, sozusagen eine Einheit ist, ein 8 mal 8 Block aus der Rot-Grün-Differenz, ein 8 mal 8 Block aus der Blau-Differenz und vier 8 mal 8 Blöcke aus der Luma-Differenz, weil wir eben aus der Luma-Information, weil wir eben ja dort entsprechend mehr Informationen auch haben. Und damit beschreiben wir genau diese Bildregion links oben sozusagen, dieses Eckstück da. Und dementsprechend werden Sie dann für die nächste Bildregion natürlich diese vier und den nehmen. Und wenn Sie jetzt irgendwelche anderen Komma-Subsampling-Varianten haben, zum Beispiel die, die wir vorher angeschaut haben, dann können Sie das natürlich genauso machen. Aber das ist ein eigener Algorithmus, der zunächst mal auch im Standard definiert ist, wo ich zunächst mal sage, was sind denn eigentlich diese Dateneinheiten, die ich zusammenfassen muss, die sogenannte Minimum Coded Unit oder MCU. Okay, das ist aber relativ harmlos, würde ich sagen, an der Stelle. Das heißt, wir haben von der Konzeption her eigentlich nur zwei Dinge. Komma-Subsampling in der Bildaufbereitung wird sehr häufig vorweg gemacht. Und dann eine Einteilung in 8x8 Blöcke. Und wir müssen, wenn wir Komma-Subsampling machen müssen und das Zeug verzahnt ablegen wollen, die Komponenten, müssen wir halt dafür sorgen, dass wir sozusagen konsistent bleiben, dass wir für eine ganze Bildregion immer alle Informationen beisammen haben. Jetzt kommt der ein bisschen aufwendigere Teil oder vielleicht vom Verständnis her so eine gewisse Hürde darstellende Teil, nämlich die Ortsfrequenz. Ich habe bewusst die schon an verschiedenen Stellen versucht einzuführen und zu motivieren, weil Frequenzen sich irgendwie relativ natürlich erklären bei Audio. Das hört man irgendwie, es ist ein hoher Ton oder es ist ein niedriger Ton. Aber Frequenzen bei Bildern ist zunächst mal was, das vielen Leuten ein bisschen komisch vorkommt. Also manche denken dann gleich, na Bilder, das ist ja Licht, das sind elektromagnetische Wellen und Wellen haben auch eine Frequenz und eine hohe Frequenz ist dann blau, eine niedrige hohe Frequenz ist blau, niedrige ist rot, ja, so ist es. Das sind auch Frequenzen, aber das sind nicht die, von denen wir jetzt reden. Wir reden von Frequenzen, die in solchen Pixelbildern auftreten. Und zwar unabhängig davon, ob das Graustufenbilder sind oder farbige Bilder. Genau genommen ist es sogar gut, sich das am Anfang mal für ein reines Graustufenbild vorzustellen. Und da sieht man auch, dass das im Prinzip passiert hier bei der Bildaufbereitung. Wenn Sie wirklich die Zerlegung in Y, C, R und CP machen, dann haben Sie eben ein Graustufenbild quasi in der einen Komponente. Und trotzdem redet man bei der über Frequenzen. Und die Frequenzen können Sie sich vielleicht so vorstellen, wenn Sie liniertes Papier anschauen. Also man merkt es ja vielleicht von der Schule her, so erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, da ist es so, irgendwie am Anfang sind die Zeilen noch ganz groß und die werden dann immer kleiner, man hat mehr Linien, man geht natürlich mehr Zeilen auf ein Stück Papier. Wenn Sie in den Schreibwarenladen gehen, dann finden Sie fürs Zeichnen, finden Sie eben auch eine ganze Vielzahl von linierten und karierten Papieren, sagen wir ein kariertes Papier mit einem 1x1 Muster, mit 5x, also 10, 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter, 5 Millimeter mal 5 Millimeter oder ein Millimeter Papier. Und dementsprechend können Sie sozusagen sagen, wie fein ist die Struktur, indem ich sage, wie viele Striche sind eigentlich auf zum Beispiel einem Zentimeter. Also nur einer oder zwei oder zehn. Und damit haben Sie sozusagen ein Maß, wie fein die Information, die Rasterung auf Ihrem Papier ist. Und das hat natürlich sehr viel mit dem hier zu tun, was wir mit Rasterbildern machen, weil wir dort eben darüber reden, wie fein unsere Raster tatsächlich sind. Und wir sind jetzt ganz nah wieder an dem Problem Abtasttheorem. Wie fein sind die Strukturen in unserem Bild denn überhaupt, die wir abgetastet haben? Ja, jetzt schauen wir mal einfach so einen Block aus unserem Bild an. Mit 8x8 Pixeln, wie das sich so gehört. Und schauen uns drei verschiedene Situationen an. Das eine ist eine Situation, in der wir, sagen wir, eine Fläche, so eine weiße Wand oder so zum Beispiel abfotografiert haben. Oder auch gezeichnet, wir haben irgendwas gezeichnet und dort haben wir zum Beispiel nichts gezeichnet, einfach Leerraum dazwischen. Dort ist einfach keine Information da, es sind keine dunklen Stellen da, es ist alles weiß. Das heißt, wir haben keine Unterschiede in der Helligkeit zwischen den Pixeln. Da schwankt irgendwie auch nichts natürlich sozusagen in der Helligkeit. Dementsprechend spricht man davon, dass hier ein Bild mit einer Nullfrequenz mit einfach einem konstanten Wert weiß vorliegt. Jetzt haben Sie eine Situation, wo wir sozusagen so einen Verlauf, einen Helligkeitsverlauf angeschnitten haben mit unserem Ausschnitt. Das heißt, da oben ist es hell, dort unten ist es dunkel und es ist ein Verlauf vom Hellen zum Dunkeln. Wenn Sie jetzt die sich vorstellen, Sie zeichnen die Helligkeit auf als eine Kurve entlang der vertikalen Achse oder entlang der horizontalen Achse. Nehmen wir die horizontale Achse, da ist das ziemlich langweilig, da geht es auf einen Wert, der diesen ganz dunklen Ton entspricht und bleibt gleich. Das heißt, das ist genauso wie hier, da ist auch in beiden Richtungen immer der Helligkeitswert gleich geblieben. In der vertikalen Richtung ist aber interessant, da geht es mit einem sehr dunklen schwarzen Wert an und wird immer heller, je weiter Sie sich bewegen. Das heißt, Sie haben, wenn Sie sich entlang der vertikalen Achse bewegen, haben Sie eine Veränderung des Helligkeitswerts. Das heißt, Sie haben eine Schwankung, die da auftritt. Und jetzt kann man über diese Schwankung reden, wie über eine Schwankung des Luftdrucks bei Ton. Man kann sagen, es ist eine Veränderung da, die im Idealfall zum Beispiel regelmäßig ist. Sie haben also ein Streifenmuster und dann sehen Sie wirklich hier sozusagen eine Veränderung. Hier geht es rauf, runter, irgendwann wird es wieder rauf gehen, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Das wäre also so eine Art Sinusschwankung von Helligkeiten, die Sie treffen würden. Und wie bei Audio ist es eben auch so, bei natürlichen Signalen trifft man nicht wirklich echte Sinusschwankungen, keine regelmäßigen Streifenmuster, sondern man trifft irgendwas Unregelmäßiges, wo ich aber einen Ausschnitt davon nehmen kann, mir vorstellen kann, könnte das denn mit einem Streifenmuster beschrieben werden. Genau das machen wir auch. Ja, das wäre jetzt ein Karo-Muster, so ein Schachbrettmuster, bei dem Sie sozusagen maximal viel Schwankungen in der Helligkeit in allen Richtungen haben. Also horizontal und vertikal ist dasselbe. Sehr niedrig, sehr hoch, sehr niedrig, sehr hoch, sehr niedrig, sehr hoch, sehr niedrig, sehr hoch, der Wert abwechselnd. Das heißt, da sehen Sie wirklich, dass da eigentlich so eine Schwankung in der Helligkeit auf und ab passiert, dass es auch tatsächlich periodisch ist. Das heißt, Sie haben da wirklich eine sozusagen eine Schwingung, wo Sie auch sagen können, hier ist die Länge, die Periodenlänge. Also wenn Sie ein weißes und ein schwarzes Pixel hinter sich haben, dann geht es wieder von vorn los. Und man könnte sich auch sehr gut vorstellen, dass man natürlich kurze und lange Perioden sozusagen miteinander vergleicht. Also wenn Sie jetzt dieses Bild hier anschauen, dort haben Sie, wenn wir jetzt bloß mal horizontal nehmen, hätten Sie hier sozusagen die Periode. Aber man kann sich natürlich genauso vorstellen, dass Sie ein Bild haben, bei dem ein Verlauf so funktioniert, dass Sie die Periode hier haben. Kann man mal vielleicht sagen, das hier ist weiß, das ist irgendwie ein helles Grau, das ist ein dunkleres Grau und das ist dann irgendwie schwarz. Und da hinten geht es wieder von vorn los. Haben Sie also wieder das Weiß, irgendwie das helle Grau, das dunklere Grau und da hinten das Schwarz. Das wäre also jetzt so ein ähnliches, regelmäßiges Muster, das aber sozusagen eine längere Periode hat. Und damit kann man jetzt eigentlich auch über die Frequenz reden und kann sagen, das hier ist sozusagen eine schnelle Schwingung, das andere eine langsame Schwingung. Das heißt, wir haben im einen Fall eine hohe Ortsfrequenz, im anderen eine niedrige Ortsfrequenz. Und wie immer, Frequenz kann man eigentlich erst sagen, wenn das eben eine regelmäßige, eine periodisch auftretende Effekt ist. Darum sind das hier eben solche Karomuster, Streifenmuster, über die man zunächst mal redet. Das ist einfach der Begriff der Ortsfrequenz. Und ich hoffe, es wird Ihnen so ein bisschen klar, dass es zu tun damit hat, wie sich die Helligkeit über den Ort verteilt. Und eine niedrige Ortsfrequenz bis hin zu Null ist eine, bei der sich wenig tut, bei der Sie Flächen haben mit wenig Details. Und eine hohe Ortsfrequenz ist eine, bei der Sie ganz viele Detailstrukturen haben. Und in jedem Bild finden Sie Bereiche, in denen niedrige Ortsfrequenzen da sind, blauer Himmel zum Beispiel oder eine weiße Wand. Und Bereiche, in denen sehr hohe Ortsfrequenzen sind. Wenn da ein Porträt drauf ist und da sieht man die Haare oder so, dann sind an der Stelle natürlich sehr hohe Ortsfrequenzen. Ja? Naja, andersrum. Die Fourier-Analyse versucht sozusagen versucht beliebige Helligkeitsverläufe aus regelmäßigen Ortsfrequenzen sozusagen aufzubauen. Also das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, was eine Ortsfrequenz ist, geht nicht für ein beliebiges Bild, sondern geht nur für Streifen- und Karomuster, wo Sie eben regelmäßig Helligkeitsschwankungen haben, ein periodisches Signal, ja, wie man es hier zum Beispiel hat. Und um sozusagen die Fourier-Analyse überhaupt betreiben zu können, müssen Sie sozusagen Basisfrequenzen haben, aus denen Sie dann ein beliebiges Muster aufbauen. Und dafür sind eben genau diese Ortsfrequenzen, die man da hat. Bestimmte Kombinationen von horizontalen und vertikalen Werten, die schauen wir uns auch gleich nochmal an, diese Ortsfrequenzen, daraus baue ich das Muster auf. Und insofern haben Sie natürlich recht, wenn ich jetzt sage, in einem Bild ein Bereich mit niedriger Ortsfrequenz stimmt nicht so ganz direkt, ja, weil eigentlich die wenn man es im Prinzip steht da schon dahinter, dass man sagt, was sind die Anteile der verschiedenen Frequenzen. Aber das sehen wir jetzt dann gleich, wenn wir das jetzt sowieso machen müssen. Allerdings mache ich keine Fourier-Transformation, sondern wir schauen uns die diskrete Cosinus-Transformation an. Also vielleicht nochmal zur Orientierung, wo wir sind. JPEG-Codierer. Bildaufbereitung einfach aufstückeln in 8x8 Blöcke und Chroma-Subsampling machen. Und jetzt kommt als nächstes dieses seltsame Element DCT. Ja, ich habe schon gesagt, für niedrige und mittlere Frequenzanteile, Flächen, Kanten, dort ist unsere Sehwahrnehmung sehr ausgeprägt. Wir versuchen eben immer Konturen zu sehen. Feine Details, ob das jetzt, da wenn was ein bisschen weiter weg ist, ob das jetzt ganz fein schraffiert ist oder bloß ein Grauton ist, die feinen Detaillinien, dafür haben wir eine wesentlich schwächere Wahrnehmung. Deshalb macht man eben sowas, dass man das Bild in zunächst mal analysiert und sagt, was sind von den bestimmten, da kommt jetzt die Stelle, die er vorher angesprochen hat, wirklich genau zum Tragen. Wir nehmen einen Bildausschnitt aus einem echten Bild und schauen, wie stark sind die einzelnen Frequenzbereiche vertreten. Sind da viele niedrige Ortsfrequenzanteile drin oder hochfrequente? Also von der Mathematik her ist es zunächst mal relativ einfach. Sie haben Datenpunkte sozusagen, das sind Ihre abgetasteten Werte und rechnen daraus irgendwelche Zahlen aus, Folgen von Koeffizienten. Das ist genau wie bei der Fourier-Transformation im Audiobereich, wo Sie sagen, Sie haben einen Verlauf von Samples über die Zeit, Lautstärkewerten über die Zeit sozusagen, und Sie rechnen Anteile der einzelnen Frequenzbänder aus, zum Beispiel 1024 Frequenzbänder, und daraus durch Überlagerung der Sinusfunktionen kriegt man wieder das Originalsignal. Und so ist es ja auch. Es gibt also eine Transformation in Koeffizienten und zurück. Es sind auch Sinusfunktionen, genau genommen Cosinusfunktionen, die da beteiligt sind. Jetzt aber eben auf der Basis von diesen 8x8 Zahlblöcken. Und was bedeutet das? Ja, das bedeutet diese Situation, die hier angedeutet ist. In einer Dimension sind hier 8 Basisfunktionen angedeutet. Die erste hier, das haben wir vorher schon angeschaut, die hat eine Ortsfrequenz von 0. Da schwankt überhaupt nichts. Das ist einfach ein einheitlicher Farbton. Die nächste, das ist ein Farbverlauf, der sozusagen genau über die 8x8 Pixel sozusagen einmal von einem niedrigen Wert auf einen hohen Wert anschwillt. Und Sie sehen schon, das ist im Prinzip, also wenn man es jetzt auf den Bereich um die 0 rum verschiebt, dann sehen Sie also, der hohe und der niedrige Wert sind also positiv und negativ in dem Fall angegeben. Da sehen Sie schon, das ist im Prinzip eine sehr langsame Sinus- oder Cosinus-Schwingung hier. Hier haben Sie beim nächsten einen, wo in der Mitte ein sehr dunkler Wert ist und das fällt zu den beiden Rändern hier ab. Das heißt, Sie haben eine Schwingung, wenn Sie das jetzt sozusagen als Helligkeitswerte über die Zeit hier, über den Raum hier, die Nummer der Pixel sozusagen auftragen, da sehen Sie x, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind die Nummern dieser Pixel. Wenn Sie das hier auftragen, dann sehen Sie, wir haben also jetzt eine Schwingung, der man schon fast ansieht, dass es eine Sinusschwingung ist, die aber noch nicht wirklich reingeht so ganz in unser Schema hier. Und da sehen Sie schon 2 Schwingungen und dann sehen Sie ganz deutlich, dass das eine Sinusfunktion ist, oder beziehungsweise ein Cosinus. Und wenn Sie die weiteren anschauen, merken Sie, da unten zum Beispiel haben wir dann wirklich jedes zweite Pixel sozusagen einen entsprechend dunklen Wert. Das heißt, Sie haben wirklich eine sehr schnelle Schwingung sozusagen auf der Fläche. Also muss ich nochmal klar machen, dieser Begriff Schwingung kommt nur daher, dass ich die Pixel durchgehe Pixel Nummer 0 bis Pixel Nummer 7, also die 8 Pixel, und jeweils den Helligkeitswert auftrage und dann sozusagen mir schaue, was ist das für ein Funktionsverlauf. Also das ist eine ganz niedrige Ortsfrequenz, das ist eine ganz hohe, jetzt bloß eindimensional gesehen. Und jetzt haben wir aber 8 mal 8 Blöcke, das heißt, wir wollen jetzt die natürlich überlagern auf die Fläche. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und kann sagen, nehmen wir die mal horizontal an und vertikal. Das heißt, hier oben in diesem Karo haben Sie links oben ein Element mit horizontaler und vertikaler Ortsfrequenz 0, sozusagen. Ja, das ist klar, da tut sich gar nichts. Jetzt haben Sie hier drin ein Element, wo Sie in der vertikalen Richtung schon so einen Verlauf haben, aber in der horizontalen Richtung verändert sich nichts. Das heißt, horizontal ist die Ortsfrequenz 0, vertikal besteht eine langsame sozusagen Schwingung. Weiter runter geht es jetzt schrittweise, da werden die Streifen sozusagen immer schmaler und immer häufiger. Und Sie sehen, hier war es also bloß ein Verlauf, hier sieht man einen Streifen und hier werden es dann immer mehr Streifen bis zu der maximal möglichen Zahl von Streifen dort unten. Und nachdem wir am linken Rand sind, sozusagen, ist die Überlagerung dieser Basisfunktionen in der vertikalen Richtung mit einer ganz einfachen horizontalen konstanten Werten sozusagen, deswegen sind es Streifen geworden. Jetzt kann man das Gleiche hier rüber machen. Ich kann sagen, ja, mal horizontal Schwankungen, Verläufe, Streifen und sowas und vertikal verändert sich nichts. Also wenn ich entlang der Y-Achse runtergehe, bleibt der Tonwert gleich. Damit haben wir sozusagen die beiden Ränder verstanden und da kann man natürlich sagen, wenn das die Basisfunktionen sind, dann ist das hier Basisfunktion 0 mit Basisfunktion 0 in der anderen Richtung kombiniert. Das hier ist Basisfunktion 7 in der vertikalen Richtung mit Basisfunktion 0 in der horizontalen Richtung kombiniert. Ja, und jetzt ist logisch, dass man die natürlich auch beliebig miteinander mischt, dass man also sagt, ich will jetzt nicht bloß diese beiden Ränder haben, sondern das ganze Muster sozusagen ausfüllen, also zum Beispiel zwei Verläufe, horizontal und vertikal, miteinander überlagern, kommt das Muster raus, bis dahin, dass Sie dann am Schluss eben ein richtiges Schachbrettmuster erzeugen, indem Sie eben die ganz feinen Streifen horizontal und vertikal miteinander überlagern. Und damit kriegen Sie also im zweidimensionalen Raum 64 sozusagen Basismuster für die Belegung der Pixel, die es geben kann. Und natürlich sind das nicht alle möglichen Belegungen für die Pixel, sondern das sind einfach bloß Basismuster. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Bild wirklich vor sich haben und einen 8x8 Block daraus haben, dann ist die Frage, wie kann ich den sozusagen darstellen durch eine Kombination dieser 64 Basismuster. Ist ganz einfach natürlich, wenn das ein schlichter Grauton ist, dann brauche ich bloß das links oben, die Basisfunktion 0, 0 und die anderen überhaupt nicht. Und je komplexer sozusagen das Bild wird, umso mehr muss ich von den anderen Mustern mit dazu nehmen. Und der ganze Trick von der diskreten Cosinus-Transformation ist eben genau diese Umrechnung zu machen. Die schaut jetzt mathematisch ein bisschen wild aus, vielleicht für jemand, der irgendwie schon länger nicht mehr damit zu tun hatte, aber ist eigentlich keine richtig komplizierte Formel. Das Interessante vor allem ist, Sie haben jetzt zwei so Kosinusglieder, dass Sie eben in beiden Dimensionen rechnen. Und das Interessante daran ist, dass Sie sich überlegen können, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Wert für 3,3, für UV gleich 3,3 ausrechnen wollen, das ist der eben der Koeffizient, der Anteil für die Basisfunktion horizontal 3 plus vertikal 3, dass Sie hier, wenn Sie das anschauen, U und V gehen hier ein, damit wird dieser ganze Bruch hier wird eigentlich eine Zahl, der Bruch wird auch eine Zahl, Sie rechnen davon den Kosinus aus, das heißt, Sie kriegen im Prinzip eigentlich bloß so eine Formel, Summe von x gleich 0 bis 7, Summe y gleich 0 bis 7, fxy und dann wird halt noch ein bisschen was drauf multipliziert. Und das ist genau das, was man in der Mathematik mit einer Matrixmultiplikation ausdrücken kann. Das heißt, Sie multiplizieren eigentlich Ihre 8 mal 8 Werte mit einer gegebenen fixen 8 mal 8 Matrix von Werten. Mehr ist nicht zu tun für diese diskrete Cosinus-Transformation. Und das ist natürlich eine ausgesprochen interessante Situation. Ich habe die Matrix jetzt auch einfach nochmal aus einem Buch rauskopiert, wie die ausschaut. Die braucht einen auch nicht interessieren, aber das ist wirklich einfach eine Matrix von fixen Werten. Geht ganz oft das Pi ein, aber es sind letztlich einfach Zahlen, mit denen multipliziert wird. Und das bedeutet, es geht rasend schnell, weil auf Rechnern ist normalerweise gerade auch noch die Matrixmultiplikation speziell unterstützt. Das heißt, das können Sie, um so eine 8x8 Matrix zu multiplizieren, das ist ein Klacks für Rechner und das kann man auch in Hardware im Zweifelsfall relativ einfach machen. Das heißt, der Algorithmus ist extrem simpel. Ich habe hier noch mehr Beispiele, wo man das ganz konkret sieht, was das bedeutet. Ich werde dann vielleicht, schauen wir, ob am Schluss noch Zeit ist, ich kann dann Ihnen zumindest auch noch ein Applet empfehlen, mit dem man das machen kann. Vielleicht kann ich es auch noch mehr vorführen. Aber was das Applet wirklich tut, sieht man an der Stelle. Ja, setzen Sie sozusagen an dem, da muss ich das vielleicht nochmal bewusst machen, was die Situation ist. 0 bis 7, das ist unsere Matrix, zunächst mal von Pixeln. Und, jetzt muss man natürlich hier auf 8 kommen. So, das war unsere Matrix von Pixeln. Und irgendwo vorher auf einer Folie versteckt war, dass eben die Koeffizienten, die wir ausrechnen, eben auch 8 mal 8 sind. Das heißt, wir haben die Zahlen, die wir ausrechnen, die entsprechen natürlich auch diesem Bild, wie wir es vorher von den Basisfunktionen hatten. Das heißt, es ist auch für jede dieser Basisfunktionen einfach ein Eintrag in der Matrix. Und das ist dann auch das Ergebnis der Matrixmultiplikation. Und dann kann ich jetzt sagen, ich setze hier zum Beispiel an der Stelle 0,1 einen hohen Wert ein, 500. Das ist das, was hier gemeint ist. Ja, aber das, die Rechnung geht, glaube ich, ja. Ja, doch, ist schon so. Da oben 0,1, 500. Das ist das, was hier steht. F0,1 gleich 400 und der Rest steht alles auf 0. So, wenn das das Ergebnis meiner Transformation ist, dann heißt es, dass eben in der horizontalen Richtung so ein Verlauf ist, den wir vorher schon angeschaut haben. In der vertikalen Richtung bleibt es gleich. Das heißt, wir haben über den gesamten 8x8 Block eben so einen Verlauf. Das ist eigentlich eine Basisfunktion. Ja, spannend wird es natürlich, wenn Sie jetzt anfangen, das wären weitere Beispiele, wo Sie hier einfach nur eine Basisfunktion haben. Spannend wird es natürlich, wenn Sie jetzt mehrere Sachen gleichzeitig eintragen. Also zum Beispiel hier bei dem da unten F7,0 auf dort unten was auf 500 setzen. Damit haben Sie sozusagen ein horizontales Streifenmuster und bei 0,0 noch 600 draufsetzen. Dann haben Sie das horizontale Streifenmuster mit einem bestimmten Grundton kombiniert. Oder dort unten sehen Sie F7,7, das heißt, da wird das Karo-Muster genommen und mit einem bestimmten Grundton kombiniert. Das heißt, Sie können das Karo-Muster heller und weniger hell machen und können natürlich auch beliebige andere Überlagerungen dieser Basisfunktionen auf die Art erzeugen, indem eben diese Matrizen dort eingetragen werden, diese Werte in der Matrix der Koeffizienten eingetragen werden. Und der mathematische Satz, der dahinter steht, den wir nicht jetzt irgendwie genau anschauen können, ist eben der, diese Formel, wie wir sie vorher hatten, errechnet Ihnen für ein beliebiges Muster von Pixeln eine Kombination von Koeffizienten, die genau dieses Muster wieder rekonstruiert. Was heißt denn das, wenn man jetzt in die, wenn man jetzt versucht zu verstehen, was da überhaupt in diesen Koeffizienten drin ist? Da gibt es einen Koeffizienten, der ist ganz anders als die anderen. Das ist der 0,0, den haben wir uns jetzt schon ein paar Mal angeschaut, aber den habe ich gesagt, dass das einer, der einen Grundton vorgibt, den man es heller oder dunkler machen kann. Den nennt man auch den sogenannten DC-Koeffizienten. Der ist meistens auch auf einem bestimmten recht ausgeprägten Wert, also da wird wirklich der Grundton dieses Bildausschnitts festgelegt und der ist halt nur dann 0, wenn es irgendwie ganz weiß ist, aber wenn da irgendwas da ist auf dem Bild, eine Durchschnittshelligkeit da ist, verschieden von weiß, dann hat der eben den Wert, der dem entspricht. Die anderen Koeffizienten haben alle eine andere Rolle. Die anderen Koeffizienten haben ja alle die Rolle, dass sie sozusagen Streifen und Karo-Muster oben drauf legen. Wir hatten es ja vorher gesehen, also hier zum Beispiel eben so ein Streifenmuster kombiniert mit einem bestimmten Grundwert. Deswegen nennt man die anders. Man sagt zu dem links oben DC-Koeffizient und zu den anderen sagt man AC-Koeffizienten. Das kommt aus einer ganz einfachen Konvention. DC kennen Sie von jedem beliebigen Netzteil. DC ist Direct Current, ist Gleichstrom, und AC ist Alternating Current, ist Wechselstrom. Man sagt sozusagen der Gleichstromanteil und der Schwingungsanteil, der Wechselstromanteil für verschiedene Wechselströme. Na, Strom ist schon ein bisschen irreführend, wechselnde Helligkeitsverläufe sozusagen auf unseren Flächen. Also der DC-Koeffizient, wie gesagt, im Grundton, die AC-Koeffizienten geben den Anteil höherer Frequenzen an. Und das Schöne ist jetzt natürlich in dem Bild, dass wir sagen können, was sozusagen weiter rechts oder weiter unten ist, hat eine höhere Frequenz. Es geht ja hier von 0 bis 7. 0 bis 7, das waren, Sie erinnern sich an diese Sinusschwingungen, die werden immer schneller und haben eine höhere Frequenz. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Wert dort unten haben, das ist sozusagen Information ganz feiner Karomuster. Wenn Sie einen Wert ganz nah oben am DC-Koeffizienten haben, dann sind das noch ganz grundlegende Farbverläufe. Damit können Sie jetzt zu dem einzelnen Muster sozusagen, das Sie haben, zu so einem 8x8 Ausschnitt aus dem Bild, können Sie ganz genau sagen, was ist der Anteil, der so eine grobe Bildinformation enthält, wie ein Farbverlauf oder Helligkeitsverlauf, und was ist der Anteil, der ganz feine Details enthält. Und das ist der Schlüssel dazu, dann die Details auch rausfiltern zu können, weil Sie eben jetzt wirklich von dem Bild wirklich oder von dem Bildausschnitt wirklich sehen und mathematisch in den Griff kriegen, wo stehen die Details und wo steht sozusagen die bildrelevante Information. Deswegen macht man das Ganze. Was man sich auch klar machen muss, ist, dass die Transformation sozusagen immer einen ganzen 8x8 Block nimmt und einen ganzen 8x8 Block ausrechnet. Das heißt, wenn Sie einen Wert in dem Frequenzraum nehmen, also in den Koeffizienten, in die das Ganze transformiert wird, nach der DCT, dann haben Sie Informationen über den gesamten 8x8 Block, immer. Also in jedem einzelnen Koeffizienten steckt die Information über den ganzen 8x8 Block drin. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie also nicht jetzt mehr sagen können, irgendwie ein Teil dieser Koeffizientenmatrix ist für einen Teil der Pixelmatrix zuständig, sondern jeder einzelne Koeffizient ist für die gesamte Pixelmatrix zuständig. Das muss man sich zuerst mal vielleicht auch bewusst machen. Wie gesagt, bei Flächen haben Sie eben dann sehr häufig da hohe Frequenzen, die von vornherein irgendwie gleich Null sind und damit schon mal eine ganz gute Chance, ohne dass wir jetzt irgendwas weiter über Kompressions- und Quantisierungsgedanken machen, haben Sie schon mal den einen Effekt, wenn Sie Flächen haben, stehen hier ganz viele AC-Koeffizienten mit Null. Und die lassen sich schon durch Entropiekodierung ganz gut machen nachher sozusagen. Das ist jetzt nochmal die umgekehrte mathematische Formel sozusagen, wie ich es wieder zurückrechne. Die brauchen wir uns überhaupt nicht anschauen. Das einzige, ein Blick drauf reicht. Die kommt uns ganz furchtbar bekannt vor, weil das ist im Prinzip das Gleiche, was wir vorher schon auf der anderen Folie hatten. Und das ist nicht ein Kopierfehler, sondern es liegt wirklich daran, dass die mathematisch einfach das Gleiche sind. Das heißt, es ist praktisch identisch mit der Vorwärtstransformation. Was natürlich die Implementierung, insbesondere in Hardware, eben sehr, sehr angenehm macht. Ja, Verluste haben wir bis jetzt eigentlich noch nicht getroffen. Hier am Anfang haben wir über Verluste geredet, bei Chroma-Subsampling, was man ja gar nicht unbedingt machen müsste bei der Bildaufbereitung. Aber an der Stelle sind zunächst mal nicht wirklich Verluste passiert. Es wird halt mathematisch gerechnet, mit Gleitkomma-Arithmetik gehen wir in irgendwelche anderen Bereiche über und rechnen wieder zurück. Dadurch kann so ein bisschen gewisser Verlust entstehen durch Rundungsfehler, der aber in der Regel, wenn die Algorithmen geschickt implementiert sind, nicht wirklich wahrnehmbar ist. Das heißt, wir haben im Prinzip einen verlustfreien Algorithmus bis jetzt, allerdings auch noch nicht wirklich ganz furchtbar viel gespart. Das Einzige, was man sparen könnte, ist, wenn man hinterher noch eine Entropiekodierung machen, Huffman oder so, oder auch nur Lauflängenkodierung, da kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen besser geht wie auf den Originalpixeln. Aber jetzt müssen wir natürlich noch mehr tun. Das Spannende kommt ja sozusagen an der Stelle, wo nun wirklich Information weggeworfen wird. Die Quantisierung. Da, wie gesagt, wie beim Audiokomprimieren auch, ist jetzt wirklich der Verlust, der dort stattfindet. Und das machen wir über bestimmte Tabellen, die dort einfließen. Haben wir vorher mal angeschaut. Also die Quantisierung, wie man gerade gesehen hat, arbeitet auf dem Ergebnis der diskreten Kosinustransformation. Das heißt, wir haben so eine Matrix, 8x8 Samples, 8x8 Koeffizienten, die jeweils, jeder einzelne von denen Informationen über einen ganzen 8x8 Sample Block aussagen. Ja, was wir wollen, ist, dass wir sozusagen die Koeffizienten jetzt in eine Form bringen, damit wir sie nachher ganz gut komprimieren kann. Das heißt, wir wollen sie irgendwie runden zuerst. Wir wollen möglichst viele ähnliche Werte erzeugen. Und bevor wir sie runden, wollen wir natürlich auch bestimmte Koeffizienten sozusagen stärker berücksichtigen und bestimmte Schwäche. Wir haben ja gesagt, die Detailinformation wollen wir zu einem gewissen Grad ausblenden. Und wie geht das? Das geht einfach auch wieder über eine Matrix. Es gibt so eine Quantisierungstabelle, die sozusagen, na, da kommt jetzt mal ein Beispiel, hoffentlich, ja. Also, ein Beispiel für eine Quantisierungstabelle, die Ihnen sozusagen jetzt für jeden dieser Einträge in der Matrix einen gewissen Gewichtsfaktor sozusagen gibt. Das heißt, wie wichtig ist mir der jeweilige Koeffizient? Genau genommen ist es so, dass es genau andersrum ist, je höher der Eintrag hier in dieser Matrix ist, umso stärker wird der sozusagen ausgeblendet, der Wert. Also wenn Sie jetzt die niedrigen Werte anschauen, links oben, das sind die, ist der Bereich der Matrix, den wir auf jeden Fall erhalten oder nur ganz minimal verändern wollen. Und dort unten, wo Sie so Werte um die 100, 120 sehen, dort sollen die Details sozusagen möglichst weggelassen werden. Und rechnerisch geht es eigentlich ganz einfach. Wir nehmen die Koeffizienten, die wir ausgerechnet haben, wie gesagt, die Frequenzanteile, und teilen die Punkt für Punkt mit dem entsprechenden Eintrag in dieser Matrix. Also den dort oben teilen wir durch den links oben, teilen wir durch den links oben hier und den rechts unten durch den rechts unten hier. Und dadurch wird, wenn die Matrix eben so angelegt ist wie die hier, dass sie die hohen Frequenzanteile mit einer hohen Zahl belegt, wird jedem auch entsprechend, ja, durch die hohe Zahl, wird der hohe Frequenzanteil durch die hohe Zahl geteilt. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass der auf 0 geht, dass für eine hohe Zahl geteilt wird. Und hinterher wird noch gerundet. Das heißt, am Ergebnis unserer Berechnung werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit nach diesen Teilen und Runden hier unten in dem Bereich der hohen Frequenzen ziemlich viele Nullen sehen. Dann haben wir an der Stelle natürlich auch wirklich Informationen kaputt gemacht. Wir haben also Einträge, wo hier irgendwelche hohen Frequenzanteile zu sehen waren, haben wir jetzt sozusagen auf die Null runtergenommen, also einfach rausgefiltert. Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt sage filtern, es ist wirklich ein Filter, es ist tatsächlich ein Tiefpassfilter, das wir da anwenden, also die hohen Frequenzen werden eben rausgenommen, aber eben die hohen Bildfrequenzen, nicht die hohen Audiofrequenzen. Ja, also das wäre so ein ganz konkretes Beispiel. Das sind die DCT-Koeffizienten, die zum Beispiel rausgekommen sind. Das wäre die Quantisierungsmatrix, die so ähnlich läuft wie vorher, in dem Fall kleinere Werte hat. Und wenn Sie das ausrechnen, dann sehen Sie, kriegen Sie ganz viele Nullen und auch viele Werte so im Bereich 1 und minus 1, was Ihnen, nachdem Sie eben auf ganze Zahlen runden, was die Weiterverarbeitung dieser Daten natürlich viel bequemer macht. Das war das, was Sie vorher in Daten abspeichern hätten müssen. Jetzt müssen Sie diese Daten abspeichern und da haben Sie natürlich ein viel besseres Spiel mit Entropiekodierungen, weil die 0 kommt häufig vor, die minus 1 und die 1 kommt auch schon ziemlich häufig vor. Und die Werte, die selten vorkommen, das sind auch tatsächlich die, die viel Information tragen. Deswegen passt das super, um hinterher dann eine entsprechende Entropiekodierung zu machen. Ja, jetzt kann man an der Stelle natürlich noch sagen, der Informationsverlust, der kann mehr oder minder groß sein. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie JPEG abspeichern, dann haben Sie die Möglichkeit, bei fast allen Programmen dieser Art, die Bildverarbeitungsprogrammen, einzustellen, wie stark die Kompression sein soll. Und wenn Sie die Kompression sehr hoch einstellen, dann passiert das mit der guten Lena, was hier angedeutet ist. Das heißt, Sie kriegen dann diese Pixelstrukturen, wird man jetzt so sagen. Genau genommen sind die Artefakte, die Sie da bekommen, schlimmerweise gar nicht Einzelpixel, sondern sind eben gerade diese 8x8 Blöcke oder noch größere, vielleicht auch 16x16, die eben aus dem JPEG-Algorithmus, aus der Aufteilung sozusagen entstanden sind, wo dann eben ganze 8x8 Blöcke oder eben durch Chroma-Subsampling und so weiter, größere MCUs, also noch größere Anteile, als eine Fläche mit einem Farbton plötzlich interpretiert werden, alle Details weggeschmissen werden. Dementsprechend haben sie dann eben dieses ja nicht mehr so sehr schön anzuschauende Bild. Und das kann man natürlich irgendwo einstellen. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie fließt das in den Algorithmus ein? Also was machen die Leute sozusagen im Algorithmus, wenn man den Regler auf hohe Kompression schiebt? Ja, Sie können sich jetzt vielleicht denken, aus dem, was wir gerade gemacht haben. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass diese Quantisierungsmatrix eben verändert wird, dass sie dort einfach höhere Werte drin haben, die eben auch bis in die niedrigeren Frequenzen rein die Frequenzanteile rausnehmen und dementsprechend eben eine bessere Kompression erlauben, weil viel mehr Nullen entstehen, aber natürlich einfach Informationen auch zum größeren Grad vernichten. Ja, bevor wir jetzt in die Weiterverarbeitung reingehen, möchte ich mal an der Stelle doch nochmal das anschauen, wie man jetzt ganz konkret das an einem Bildbeispiel beobachten kann. Da gibt es ein ja, hoffentlich funktionierendes Applet, an dem man das nochmal nachverfolgen kann, was hier wirklich passiert. Ja, also zu unserem Stoff sozusagen nochmal zurück. Also wir haben jetzt angeschaut, was da eigentlich passiert, wenn wir mit der diskreten Cosinus-Transformation zunächst mal transformieren und dann einzelne Werte ausblenden. Und haben aber jetzt am Ende eigentlich wieder bloß einen Haufen von Zahlen vor uns. Allerdings haben wir schon gesehen, ganz viele von den Zahlen sind Nullen geworden. Das heißt, wenn wir das transformiert haben, dann haben wir also diese 8x8 Blöcke alle. Und so in dem linken oberen Bereich, dort stehen Zahlen, die Information tragen. Das war jetzt gerade in dem Applet, waren das so zu erkennen als Pixel, die nicht schwarz sind. Und dort unten sind ganz viele Pixel, die auf Null gefallen sind, also wirklich dann schwarz sind. Jetzt kann man noch ein bisschen weiterspielen und sagen, wie kann ich das jetzt optimal weiterverarbeiten? Die DC-Koeffizienten, das sind die links oben, die den Grundwert haben, da ist es ja so, wenn Sie sich zwei benachbarte 8x8 Blöcke anschauen, oder drei oder vier, dann haben die in der Regel ungefähr den gleichen Farbton. Das wird nicht sehr häufig so an der Stelle einen ganz gravierenden Unterschied geben. Das heißt im Prinzip, bei zwei solchen 8x8 Blöcken, der linke obere Wert immer, der wird sich nicht so groß unterscheiden. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen weiter sparen, indem ich diese DC-Koeffizienten aus den einzelnen Matrizen rausnehme und dort jeweils nur die Differenz sozusagen zu dem Nachbarwert speichere. Das haben wir schon ein paar Mal angeschaut, das ist eine sogenannte prädiktive Kodierung. Bei der kann ich sozusagen mir Arbeit sparen, kommt glaube ich gleich noch eine Folie dazu, indem ich sage, ich will den Wert bloß einmal speichern und dann die Differenz. Und die Differenz ist hoffentlich nicht groß in der Regel. Und bei den AC-Koeffizienten, die muss man sozusagen nochmal speziell behandeln mit so einem Zickzack-Muster. Das heißt, ich fange bei dem hier an, gehe so runter, wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, lese die in der Reihenfolge aus der Matrix, was eine Reihenfolge ergibt, bei der ich mich von den niedrigen Frequenzanteilen zu den hohen Frequenzanteilen vorarbeite und damit es ist sozusagen sehr wahrscheinlich, dass gerade gegen Ende dieser Folge von Zahlen, die ich da rauslese, eben ganz viele Nullen hintereinander stehen. Und damit habe ich jetzt eigentlich zwei Datenstrukturen, mit denen ich weiter arbeite. Das eine ist sozusagen ein Grobbild, das aus den Durchschnittswerten der 8x8 Pixel besteht. Und das zweite sind diese Folgen von AC-Koeffizienten, die nach Frequenzen sortiert sind. Also das ist jetzt nochmal die angekündigte Folie zu der prädiktiven Kodierung. Wenn diese 8x8 Blöcke sozusagen so ungefähr einen Verlauf bilden, der in Farben dargestellt ist, und ich merke mir bloß den Wert von dem Pixel in der Mitte und die Differenzen rundum, dann treten hier zum Beispiel die plus 5 schon zweimal auf, die minus 5 und die minus 3, die sehr ähnlich sind, die minus 10 und die plus 10. Ja, wenn Sie das ein bisschen fortsetzen, die Nachbarpixel anschauen, dann wird sehr schnell wieder mal eine minus 10 und eine plus 10 auftreten. Das heißt, Sie haben, dadurch, dass Sie diese Differenzen sich anschauen, haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich Werte wiederholen. Und den Trick hatten wir ja schon mal bei direkt bei Bildern, bei PNG zum Beispiel. Das heißt, ich kann an der Stelle schon besser mit verlustfreien Verfahren kombinieren. Außerdem kann ich mir schon Arbeit sparen, an der Stelle Speicherplatz sparen, weil einfach die Differenzen vom Zahlwert her nicht so hoch sind. Das heißt, ich brauche nicht ganz so viele Bits unter Umständen, um die zu speichern. Also das sind jetzt noch Feinheiten, die man sozusagen oben drauf setzt. Und vom gesamten Ablauf ist es also so, dass Sie jetzt eben hinterher noch eine Entropiekodierung machen. Kann man vielleicht auch noch mit dem Schrittablauf sich anschauen. Ja, die Quantisierung jetzt in Entropiekodierung, zum Beispiel die Huffman-Kodierung. Und jetzt steht hier auch wieder, dass Huffman-Tabellen einfließen. Das ist vielleicht ein Punkt, den man sich noch anschauen muss. Es werden im JPEG-Standard sozusagen zwei Standard-Häufigkeitsverteilungen beschrieben, wo gesagt wird, das sind typische Verteilungen von Koeffizienten, wie sie in Bildern auftreten, und die kann man fest sozusagen als Häufigkeitsverteilungen für den Huffman-Algorithmus benutzen. Das ist das, was man sehr häufig macht. Hat auch den Vorteil, dass man die nicht irgendwie weiter behandeln muss, abspeichern muss, weil die sind halt einfach einmal gegeben. Die Alternative ist, dass Sie die Häufigkeitsverteilung halt wirklich ausrechnen. Dass Sie einen Durchlauf über die Daten machen, die Häufigkeitsverteilung ausrechnen für Ihr spezielles Bild. Und dann müssen Sie die Verteilung natürlich auch entsprechend speziell für dieses Bild ausrechnen und behandeln. Ja, was kommt da raus am Ende? Es kommt ein Datenstrom raus, der sozusagen durch einzelne Trenner nochmal aufgeteilt wird. Das ist jetzt im Standard festgelegt, wo das Bild anfängt, wo das Bild aufhört, wo Frames anfangen, aufhören, wo eine Huffman-Tabelle, wenn man die wirklich ablegen will, die benutzt wurde, wo die anfängt, wo eine Quantisierungstabelle, die man benutzt hat und ablegen will, anfängt und aufhört. Und das Restart-Intervall ist nur, wenn Sie die Entropiekodierung neu starten wollen. Das heißt, Sie haben im Prinzip diese ganzen Bytes, die Sie vorher sozusagen aus den Daten ausgerechnet haben, plus so Trenner dazwischen, die sagen, so, jetzt kommt eine andere Abteilung, jetzt kommt ein Bild, jetzt kommt eine Tabelle. Damit haben Sie aber leider immer noch kein Dateiformat. Und das ist das Letzte. Es gibt eigentlich nicht sozusagen das Standard-JPEG-Dateiformat. Das ist irgendwie ganz komisch. Im Standard ist das nicht wirklich offiziell definiert worden damals. Und nachdem die das sehr lange nicht definiert haben, ist über einen Privatmann sozusagen, der aber auch mit der Standardisierung beschäftigt war, ein Format definiert worden, das so der de facto Standard ist. Das Ding nennt sich JFIF, JPEG File Interchange Format. Und das treffen Sie auch immer mal wieder, wenn Sie im Netz schauen oder bei Programmen auch schauen, die konvertieren, dass die sagen nach JPEG JFIF zum Beispiel. In Wirklichkeit ist das aber ein ganz inoffizielles, nicht standardisiertes Verfahren. Naja gut, es ist doch de facto eben standardisiert, weil sie sich alle dran halten. Offizieller Standard ist das SPIF, Still Picture Interchange Format, das allerdings relativ spät eingeführt wurde und deswegen in der Regel nicht so häufig anzutreffen ist. Aber im Prinzip, wenn Sie eine JPEG-Datei antreffen, könnte die in zwei Formaten ankommen, in dem sogenannten SPIF oder in dem JFIF. Erfreulicherweise unterscheiden sich die nicht so furchtbar stark. Das SPIF ist eigentlich bloß eine flexiblere Variante, dass die meisten Importprogramme eben wirklich auch mit beiden Standards zurechtkommen. Ja, also an der Stelle möchte ich mit dem JPEG natürlich aufhören. Das ist aber wirklich ein Punkt, über den Sie im Zweifelsfall noch mehr genauer nachdenken müssen. Es gibt zwei Stellen, an denen wir sozusagen möglicherweise Verständnishürden sieht. Das kennen wir auch aus unseren alten mündlichen Prüfungen. Das eine ist das Komma-Subsampling, was das wirklich tut. Und das zweite ist die Frage einfach, was ist eine Ortsfrequenz und wie kann ein Bild aus verschiedenen Ortsfrequenzen aufgebaut werden. Wir können da an anderen Stellen auch noch mehr darauf eingehen, aber wenn Sie an der Stelle sozusagen Schwierigkeiten haben im Verständnis, lohnt es sich wirklich dann noch mehr zum Beispiel auch in Wikipedia oder an anderen Stellen im Netz nachzulesen, da findet man eine Menge Informationen dazu. Dankeschön.